Zip FM
mit den Nachrichten.
Und nun ohne Umschweife zur Sache.
Ich sage Ihnen, Aufschwung, Aufschwung, das wäre es jetzt. Der Aufschwung ist da.
Sie helfen den Armen, wenn sie die Reichen ausmerzen.
Ave Maria, gratia plena.
Zip FM.
Das Infomagazin der Freien Radios.
Hallo und herzlich willkommen zu Zip FM, der aktuellen Ausgabe vom Donnerstag, den 14. Juli, produziert von Radio Unerhört Marburg. Am Mikrofon begrüßt euch Jochen. In der folgenden halben Stunde erwartet euch ein Bericht über ein Widerstandsdorf in der ZAD in Frankreich. Die Idee ist, alternatives Leben zu entwickeln und nicht nur die bestehende Politik zu kritisieren, wie es oft üblich war auf den G8-Camps und den jetzigen G20-Camps. Außerdem hört ihr was über die Zusammenhänge der Akademie der Bildenden Künste Nürnberg und des Nationalsozialismus. Immer weniger Hersteller vertreiben Saatgut für unsere Nahrungsmittel. Die Saatgutmonopole bedrohen die Biodiversität bei Nahrungsmitteln. Und zum Schluss greifen wir kino.to auf. Vielleicht habt ihr euch schon geärgert, da euer privater Kinoabend ausgefallen ist. Kann ein solches vom Netz nehmen überhaupt erfolgreich sein? Das Protestdorf wurde am 9. Juli in einer gemeinsamen Aktion auf dem Gelände eines geplanten Militärflughafens eröffnet und beheimatet schon rund 250 Personen. Die Idee zu dieser Aktion kam aus den Vorbereitungstreffen der G8-G20-Proteste für dieses Jahr. Die AktivistInnen wollten von der Reaktion zur Aktion übergehen und sich den Ort und den Zeitpunkt ihres Widerstandes nicht von der großen Politik diktieren lassen. Was aus dieser Idee bisher geworden ist, könnt ihr im Interview von Radio Dreieckland erfahren.
Während des G8-Gipfels im Mai gab es dezentrale Aktionen in rund 30 Städten und in 6 verschiedenen Ländern. Auch das Protestdorf in der ZAD in Notre-Dame-de-Lande in der Nähe von Nantes, dieses Dorf steht auch im Kontext der Proteste gegen den G8 bzw. den G20-Gipfel. Es ist aber bewusst eine andere Form des Widerstands, jenseits von Gegengipfeln und kurzen Protestcamps. Was ist das Neue an diesem Widerstandsdorf in der Nähe von Nantes?
Neues? Die Tatsache, dass wir raus wollten aus diesem Konzept, immer nur zu reagieren, nicht mehr zu agieren. Wir wollen Zeit für die Bewegung finden. Wir wollen außerhalb von Polizeirepression an unseren Strukturen arbeiten, an Netzwerken arbeiten und an der Autonomie von unserer Bewegung. Wir haben in den letzten 3 Jahren sehr viel analysiert, gesprochen, debattiert und einige Sachen herausgefunden, die wir problematisch finden in der Bewegung. Und für uns war klar, wir brauchen Zeit für Reflexion, für viele, viele Sachen. Und das Ganze wollten wir dazu noch mit der Sache verbinden, die wir schon während den Transaktionen, den Prozess in Bewegung gesetzt haben, wäre dezentral, global mit dezentral in Verbindung zu bringen. Also hier sind wir zum Beispiel auf einer besetzten Zone schon, auf der Seite, und werden uns, das hat auch schon angefangen, in den Prozess des Kampfes hier vor Ort einbringen.
Kannst du vielleicht erklären für unsere Hörerinnen und Hörer, um welchen sozialen Kämpfe es dort vor Ort geht?
Die Seite, das heißt Zone de Fondre, Zone zu verteidigen. Und hier geht es um ein Projekt vom Staat. Die wollen einen riesen Flughafen hier bauen, einen Militärflughafen. Und die Bewegung, die besteht schon seit 50 Jahren. Also ist ein ziemlich alter Kampf schon, hauptsächlich von Leuten, die hier ihre Landwirtschaft betreiben. Und seit 2009, wo hier das Klimacamp war, wird die Zone von ganz vielen verschiedenen Spektren besetzt. Und die Zone ist schwer einzugrenzen, es sind mehrere kleine Ortschaften, die aufeinander liegen. Das sind 20.000 Quadratmeter. Also ist eine riesige Zone im Prinzip. Und wir besetzen hier eigentlich nur ein ganz kleines Feld, das in den letzten paar Wochen angefangen hat. Und deshalb haben wir uns auch für diesen Zeitpunkt hier entschieden, der Prozess, hier die besetzten Häuser zu räumen. Und das sind ungefähr 30 besetzte Häuser. Der hat angefangen, also die haben schon zweimal, gestern war der zweite Besuch von Gerichtsvollziehern da und die sollen dann letztendlich im August geräumt werden, die Leute. Und dass im September die Bauarbeiten anfangen. Und unser Protest ist angedacht, hier die Strukturen aufzubauen und Leute noch weiter im August die Möglichkeit zu geben, hier zu verteidigen.
In einem Aufruf habe ich gelesen, dass am 9. Juli bereits die erste Auktion war. Reclaim Your Village Action, Settlement on the Field. Wie hat sich diese Aktion manifestiert?
Naja, wir haben uns an mehreren Orten getroffen. Keiner wusste, wo wir denn letztendlich sein werden und hat einen bestimmten Zeitpunkt ausgemacht, an dem wir uns an anderen Orten treffen. Also das Ganze war so ein bisschen ein Hopping von Meeting Point zu Meeting Point, bis letztendlich die drei, die wussten, wo das zu besetzende Land ist, die alle zum gleichen Zeitpunkt hingeführt hat. Also wir hatten dann von mehreren Seiten dieses Feld dann sozusagen attackiert und besetzt.
Und das ist der Ort, an dem ihr jetzt gerade euer Dorf aufbaut?
Ort, wo wir dann jetzt sind. Also wir hatten das, um 5 Uhr war das angedacht, wir waren sogar noch ein bisschen früher dran. Und die Arbeiten gingen gleich los. Das erste große Zirkusteil stand dann schon abends um 7.
Und wie sieht die Infrastruktur jetzt aus? Jetzt sind wir ja rund 4 Tage später. Wie viele Leute sind da? Wie ist die Stimmung auf dem Platz?
Es sind ungefähr 250, 300 Leute auf dem Platz. Die Stimmung ist hervorragend. Viele Leute sind ein kleines bisschen verstört im Sinne von, wir haben jetzt eigentlich nur Infrastruktur aufgebaut und es ist ein ganz großes Bedürfnis, da endlich mit Politik anzufangen. Es ist schwer, den Leuten immer wieder klarzumachen, dass wir nicht auf dem Gegengipfel sind und dass wir jede Menge Zeit haben. Und jedes Mal kam dann das Feedback, ja stimmt. Es ist schwer für die Leute, sich wieder reinzudenken, dass wir haben keinen Stress, wir können uns selbst für den politischen Prozess enorm viel Zeit lassen.
In diesem Aufruf steht auch, dass ihr mit neuen wünschenswerten Formen der Lebensführung experimentieren wollt, die auf Ideenaustausch und Wissensteilung oder Wissensmitteilung auch basieren. Was sind so eure Themen, die ihr angedacht habt für diesen politischen Prozess? Was für Workshops wird es geben?
Hier läuft im Moment ein Workshop, alles was um Kommunikation geht, wie wir besser miteinander kommunizieren, wie wir besser gestalten, angenehmer gestalten, wie wir Konsensus erreichen. Das sind so Sachen, die wollen wir, die Arbeitsgruppe, die hat sich jetzt zusammengefunden und wird während den 3 Wochen daran arbeiten. All die Fragen, die ein gemeinsames Leben außerhalb einer Gesellschaft oder in einer veränderten Gesellschaft angeht. Also die Idee, vielleicht fange ich mit der Idee an, die Idee kam dahingehend, dass wir uns die Frage gestellt haben, Gegengipfel und dann Kracht und dann verbrennen wir Sachen und danach. Und jetzt im Moment sehen wir ganz viel im Umbruch, die arabische Welt in Spanien, überall passiert ganz viel und da haben wir uns die Frage gestellt, was können wir dazu beitragen, was können wir anbieten, wo haben wir Ressourcen, die wir anderen Menschen, die fernab von unserer Bewegung sind, ansprechen könnten und haben gemerkt, da haben wir nicht viel zur Hand, wir haben nicht viel anzubieten und ganz selbstkritisch auch bemerkt, dass wir das, was wir theoretisch vertreten, in der Praxis ganz schwer nachleben können im Endeffekt, dass immer die gleichen Probleme wieder auftauchen. Das heißt, Leute, die Machtpositionen an sich reißen, einfach die ganz normalen menschlichen Probleme, die auftauchen, die wir gerne aushebeln wollen.
Besucht man heutzutage das luftige, in den 50er Jahren erbaute Gebäude der Akademie der Bildenden Künste in Nürnberg, dann mag man kaum glauben, welche Rolle die Kunsthochschule im Dritten Reich spielte. 1940 wurde sie von Staatsschule für angewandte Kunst in Akademie der bildenden Künste in der Stadt der Reichsparteitage umbenannt. Die Nationalsozialisten wünschten sich, dass die Künstlerinnen und Künstler ihren Teil zum Bau des Reichsparteitagsgeländes beitragen sollten und in Form von Skulpturen, Bauornamenten und Gegenständen für die Innengestaltung kamen diese dem Wunsch nach. Diese dunkle Periode in der Geschichte der Hochschule soll nun zum anstehenden 350. Jubiläum der Akademie aufgearbeitet werden. Den Anfang macht eine Veranstaltung, die sich ab Mittwoch, dem 13. Juli, an drei Tagen mit zahlreichen Vorträgen dem Thema widmet. Tobias Lindemann, Radio Z, erfährt dazu mehr von Petra Meyer, Mitarbeiterin für Öffentlichkeitsarbeit an der Akademie der Bildenden Künste in Nürnberg.
Gut. Zum 350. Jubiläum widmet sich die Akademie der Bildenden Künste Nürnberg nun ihrer Geschichte während des Dritten Reiches. Gab es denn schon vorher mal Projekte, um diese Periode aufzuarbeiten?
Es gab sicherlich einige Projekte. Für die Studierenden der Akademie ist es immer sehr wichtig, sich natürlich mit der Geschichte der Stadt Nürnberg, des Parteitagsgeländes und so weiter auseinanderzusetzen. Also da gibt es viele punktuelle Kunstprojekte der Studierenden, aber eine generelle Aufarbeitung der Geschichte im Nationalsozialismus gibt es noch nicht. Die erfolgt erst jetzt im Rahmen des Symposiums. Es gibt eine Untersuchung von einem ehemaligen Präsidenten der Akademie, vom Herrn Beck. Der hat die Zeit nach 1945 sehr gut aufgearbeitet und damit natürlich auch die Entnazifizierung.
Soll denn mit der Veranstaltung jetzt in den nächsten Tagen eher die Öffentlichkeit informiert werden oder geht es darum, die Studierenden und Dozentinnen und Dozenten, also intern an der Akademie, mehr für das Thema zu sensibilisieren?
Die Tagung dient zur Vorbereitung einer Ausstellung, die wir im kommenden Jahr anlässlich des Akademiejubiläums im Dokumentationszentrum Reichsparteitagsgelände veranstalten. Die Tagung ist natürlich für die Öffentlichkeit da. Sie ist für unsere Studierenden da. Ich denke, man muss immer wissen, wo man herkommt. Das ist ein wichtiger Punkt in Bezug auf Identitätsfragen. Aber es ist ja auch keine glückliche Geschichte der Akademie im Nationalsozialismus. Aber Sinn und Zweck der Tagung ist, eine Ausstellung in unserem Jubiläumsjahr 2012 vorzubereiten.
Hat die Akademie in Nürnberg in der Stadt, die ja auch Stadt der Reichsparteitage war, eine besondere Rolle gespielt, wenn man es jetzt mit Kunsthochschulen in anderen Städten in Deutschland vergleicht?
Ja, absolut. Absolut. Zufällig habe ich gerade ein Buch vor mir liegen, anlässlich der Umbenennung der Akademie von der Staatsschule für angewandte Kunst in die Akademie der Bildenden Künste in der Stadt der Reichsparteitage. Da schwingt natürlich schon ein gewisses Selbstverständnis der Stadt Nürnbergs mit, die sich wirklich als besondere Stadt im, wie es hier steht, Großdeutschland empfand. Man hat natürlich ganz stark damit gerechnet, dass man das Parteitagsgelände, was sich gerade im Neubau befand, ausstatten konnte durch die Künstler und durch die Professoren. Das wird hier in einer Publikation von 1940 auch ganz deutlich gesagt.
Wie war es dann zum Beispiel mit den Studierenden, aber auch mit den Lehrenden an der Akademie? War es dann eher Kunst, die praktisch der Staatsideologie gedient hat, oder gab es da auch subversive Tendenzen?
Das hoffen wir im Rahmen der Tagung so ein bisschen herauszubekommen. Ich persönlich hoffe natürlich, dass es zumindest ein paar subversive Tendenzen gab, aber großteils ist es sehr dienliche Kunst gewesen. Die Architekten haben die SS-Kaserne gebaut, sie haben Gobelins produziert für die Herrschaftsarchitektur. Da gab es sicherlich Mitläufer, aber es gab vermutlich wenig Gegenwehr.
Es soll eine Ausstellung stattfinden nächstes Jahr. Darauf zielt ja auch der dritte Tag, also die Veranstaltung am dritten Tag, am Freitag, genau ab. Da geht es auch um die Frage, inwieweit man diese Kunst heutzutage darstellen kann oder in welchem Rahmen. Geht es da eher ein bisschen um Aufarbeitung oder auch Darstellung der Ästhetik?
Im Rahmen dieser Ausstellung?
Ja.
Also man muss ganz klar sagen, dass die Ausstellung im Dokumentationszentrum, erstens erarbeiten wir die gerade. Das Symposium wird da sehr viel Informationen dazu liefern. Aber man muss dazu sagen, dass es eine Ausstellung von Künstlern ist. Es wird keine Ausstellung von Historikern sein oder von Kunsthistorikern. Und die Frage danach, was NS-Kunst ist, werden wir kaum beantworten können. Das ist eine Diskussion, die man seit den 80er Jahren führt. Was ist jetzt eigentlich der nationalsozialistische Stil? Und großteils gehen die zurück an griechische Vorbilder und das ist so eine kleine Einbahnstraße. Letztlich ist die Frage, wozu dient diese Kunst? In welchem Zweck stellt sie sich? Hier ist es eindeutig die Andienung an die Partei.
Nicht alles, was wächst, ist natürlich. Das trifft vor allem auf Gemüse, Früchte und Getreide zu. Denn welche Sorten ein Landwirtschaftsbetrieb anbaut, wird meist von oben diktiert. Der Saatgutmarkt ist fest in der Hand von drei großen Konzernen. Und diese bestimmen letztendlich, welche Gurke wir in den Salat schnippeln, welchen Weizen zu Mehl verarbeitet wird, welcher Weizen zu Mehl verarbeitet wird und welcher Reis auf den Teller kommt. Mehr dazu im Beitrag von Cheyenne Mackay, Radio Rabe.
Um Gemüse, Obst oder Getreide anzubauen, braucht es Saatgut. Rund die Hälfte des Weltmarktes für Saatgut wird von drei großen multinationalen Firmen gemacht. Bei diesem kommerziellen Saatgut gibt es zwei Probleme. Zum einen ist es der sogenannte Sortenschutz, der finanzielle Folgen für die Landwirtschaftsbetriebe hat, erklärt Thomas Braunschweig von der Organisation Erklärung von Bern.
Das heißt, es muss für die züchterische Leistung dem Unternehmen, dem Saatgutunternehmen, einen entsprechenden Preis bezahlt werden. Und das ist natürlich ein Problem, insbesondere für die kleinen Produzenten und Produzentinnen. Die Produktionskosten für diese werden höher durch das kommerziell gekaufte Saatgut.
Durch den vermehrten Anbau von kommerziellem Saatgut würden außerdem traditionelle Sorten verdrängt. In vielen Teilen der Welt wird Saatgut nämlich noch unter den Landwirtschaftsbetrieben ausgetauscht, was die Artenvielfalt aufrechterhält.
Und das wird mehr und mehr unterlaufen von diesen kommerziellen Saatgutunternehmen, die dann oft auch in Partnerschaft mit dem Staat, der das sehr stark fördert, eine Dominanz entwickelt und das traditionelle Saatgut und damit eben auch die Artenvielfalt in der landwirtschaftlichen Produktion verdrängt. Und das kann natürlich verheerende Auswirkungen haben. Also wenn wir beispielsweise nur noch die ganze Welt von drei verschiedenen Sorten Mais ernährt werden, oder nur noch ganz wenige verschiedene Sorten Weizen angebaut werden, dann besteht da ein großes Risiko, beispielsweise wenn diese wenigen Sorten dann von einem Schädling, wo sie nicht resistent sind, befallen werden, dann gibt es riesen Ertragsausfälle.
Die Landwirtschaftsbetriebe können aber oft nicht auswählen, welches Saatgut sie pflanzen wollen. Wenn ein Betrieb für einen Nahrungsmittelkonzern produziert, werde meistens in den Verträgen festgeschrieben, welches Saatgut man anbauen muss.
Oft wird das Saatgut gerade mitgeliefert und dann eben nicht nur Saatgut, sondern auch die entsprechenden Pestizide, allenfalls auch Dünger, die dann angewendet werden sollen. Und da sehen wir ja auch interessante und eben beunruhigende Entwicklungen, dass zum Teil Saatgutunternehmen eben gleichzeitig auch in der Produktion und Vermarktung von Pestiziden tätig sind und da natürlich dann ein entsprechendes Interesse besteht, möglichst Saatgut zu verkaufen, wo man auch gleich das entsprechende Pestizid verkaufen kann.
Die Mehrheit des Saatguts wird von drei multinationalen Firmen kontrolliert. Konkret heißt das zum Beispiel, jede siebte Tomate stammt vom Basler Agrochemie-Riesen Syngenta. Das Saatgut wird global vermarktet, dieselbe Tomatensorte wächst also auf der ganzen Welt. Allerdings gibt es Variationen, die auf die Gegebenheiten der Länder angepasst sind, in denen die Gemüse wachsen.
Grundsätzlich ist es so, dass wir beispielsweise nur noch sehr wenige verschiedene Tomatensorten konsumieren und schlimmer noch nicht wissen und der Detailhandel oft auch nicht weiß, aus was für Saatgut diese Tomate produziert worden ist, beziehungsweise wem dieses Saatgut gehört, wer das vertrieben hat.
Im internationalen Vergleich gäbe es jedoch in der Schweiz noch eine relativ große Diversität von Gemüse, Obst und Getreidesorten.
vor ein paar Wochen die Schocknachricht, alle waren angepisst. Kino.to wurde zerstört. Aber dann auch gleich wieder völlige Gleichgültigkeit, denn nach 2 Minuten Suchmaschinieren sind gleich 2 andere Streaming-Seiten gefunden. Die Postillion titelte passend Skandal. Streamer mussten 2 Minuten nach neuen Streaming-Plattformen suchen. Kino.to geschlossen. Und eigentlich weiß keiner, warum Kino.to weg ist. Also klar, illegal Filme hochgeladen und der Öffentlichkeit zugänglich gemacht und so weiter. Aber wer kann jetzt sagen, aufgrund welcher urheberrechtlichen Gesetze die BetreiberInnen angeklagt werden? Jan Wagner, netzpolitischer Sprecher der Linksfraktion im Landtag von Sachsen-Anhalt, steht Radio Korax Rede und Antwort.
Also ich habe versucht draufzukommen, aber dadurch, dass das Medieninteresse entsprechend hoch war, ist auch mir das nicht gelungen. Aber ich habe mir ein paar Screenshots angeschaut, um wenigstens zu verifizieren, dass es tatsächlich eine gewisse Ähnlichkeit mit dem alten Kino.to hat.
Ich habe das vorhin auch ausprobiert hier im Studio und das sah wirklich ganz genauso aus, nur dass da halt ein X daneben ist. Und ich wollte ja mal fragen, also das ist schon, wissen Sie, ob die Seite von denselben Leuten ist?
Nein, das weiß ich nicht. Ich habe auch keine Ahnung, welche konkreten Personen sowohl hinter Kino.to als auch hinter Kino.xto stehen. Für den Prozess an sich glaube ich auch, dass es nicht gerade sehr relevant ist, ob es wirklich derselbe Personenkreis ist oder ein anderer Personenkreis oder ein erweiterter Personenkreis.
Inwieweit ist es jetzt eigentlich noch unklar, ob das überhaupt rechtmäßig war, die Seite dicht zu machen und einige der Betreiber festzunehmen? Von Kino.to meine ich.
Für mich als Nichtjurist auch nicht immer sehr einfach zu verstehen und erst recht zu beschreiben. Also prinzipiell ist es so, dass es ein Urheberrecht gibt, welches national gebunden ist und mit den Herausforderungen, die durch die Entwicklung im Internet sich bieten, eigentlich ja kaum noch anpassbar ist an Sachen, die heutzutage technisch einfach möglich sind. Das führt zu gewissen Rechtsunsicherheiten, die teilweise dazu führen, dass solche Streaming-Portale bzw. Streaming-Aggregatoren im Netz auftauchen und auch regel genutzt werden. Andererseits Verwertungsindustrien bzw. Urheber dann ihre Rechte versuchen geltend zu machen. Und der Rechtsrahmen selbst wird im Moment noch sehr stark diskutiert. Klar ist, dass das bloße Anbieten ohne Vergütung unter der Voraussetzung, dass man weiß, dass es sich dabei um ein urheberrechtlich geschütztes Werk handelt, dass das verboten ist. Aber das muss entsprechend nachgewiesen werden. Und es ist noch nicht sicher, inwiefern Aggregatoren tatsächlich hiermit belangt werden dürfen.
Aber das ist ja, also dann würde ich jetzt gerne mal fragen, wie sowas nachgewiesen wird, weil eigentlich liegt es doch auf der Hand. Man kann sich da einfach, man muss sich nirgendwo anmelden oder so, man geht da einfach rauf und kann sich da die Filme angucken.
Das ist die Nutzersicht, richtig. Was die Betreiber von Kino.to gemacht haben, ist, sie haben vorhandenes Videomaterial angeboten, beziehungsweise durch eine relativ einfache Technik gesagt, okay, ihr könnt hier klicken, dann kommt ihr zu einem anderen Portal und dort könnt ihr euch den Film anschauen.
Ah.
Und das war einfach in die Web-Oberfläche bei Kino.to mit integriert und ist es jetzt wohl auch bei Kino.xto.
Aber diese ganzen, das sind ja dann andere Internetseiten, die dann diese Filme erst hochladen, wenn ich es jetzt richtig verstehe. Und die werden bislang noch nicht so belangt oder doch?
Ich persönlich gehe davon aus, dass es da eine große Personalunion gibt. Also dass die Leute, die bewusst gegen das Urheberrecht verstoßen, im Grunde genommen eine gewisse organisatorische Verflechtung mit denjenigen haben, die es dann auf andere Weise mit anbieten. Insofern kann ich das auch prinzipiell nachvollziehen, wenn Staatsanwaltschaft oder Kriminalpolizei sagt, okay, dort wollen wir ansetzen. Der Nachweis ist in der Tat sehr schwierig. Und mit der Schließung von Kino.to ist eigentlich ein Zeichen gesetzt worden, dass das eher nicht gelingt.
Dadurch, dass es einfach ganz viele andere Streaming-Seiten gibt.
Dadurch, dass es andere Streaming-Seiten gibt und dadurch, dass durch die Schließung von Kino.to quasi gesagt wird, okay, wir haben aus unserer Sicht, aus unserer juristischen Sicht, Mittel und Wege, das tun zu können, eine Rechtsgrundlage. Und ich glaube, dass dies Rechtsgrundlage noch nicht richtig ausgeführt ist. Und das werden jetzt erst die Prozesse, die jetzt anlaufen, zeigen.
Wie ist denn Ihre Meinung erstmal zu solchen Seiten, dass man halt einfach kostenlos sich ganz viele Filme angucken kann?
Also das Grundproblem wurde ja schon beschrieben. Selbst wenn man etwas dagegen hat und versucht, technisch etwas dagegen zu unternehmen, wäre es ein leichtes, jederzeit etwas Neues sehr schnell hochzufahren. Das ist einfach eine gewisse technische Realität, die heutzutage gegeben ist. Und darauf hat das Recht im Moment noch keine Antwort. Die Frage, die im Raum steht, ist, wie schaffen wir es, dass wir denjenigen, die ein Entgelt dafür zusteht, dass sie dieses Kulturgut erstellen, wie kriegen wir das hin, dass sie tatsächlich das Geld bekommen? Und bislang war es halt so, da gab es Verwertungsgesellschaften, die mussten sich dann auch darum kümmern, dass die Urheberrechte entsprechend geschützt werden. Und das funktioniert einfach nicht mehr. Ich sage nicht, dass es da prinzipiell schon fertige Lösungen gibt, aber prinzipiell glaube ich, dass sich Leute, die eben für die Verwertung und beziehungsweise für die Interessen der Urheber stehen, sich Gedanken machen müssen, dass einfach nur mit der Schließung einzelner Portale dieses Problem gar nicht gelöst werden kann, zumal das dazu führt, dass das Ausweichverhalten der meisten Nutzer am Ende unkontrollierbar ist. Und das schadet am meisten den Künstlerinnen und Künstlern.
Aber dann ist es aber doch eigentlich völlig sinnlos gewesen, das jetzt zu sperren, die Seite. Also, weil es halt einfach viele Alternativen gibt. Und da kann man doch eigentlich gar nicht richtig dagegen vorgehen, oder?
Ich glaube, dass diese Sperrung in der Tat nicht dazu beigetragen hat, dass sich dort etwas prinzipiell ändert. Insbesondere mit der Vorwegnahme der Illegalität des Angebots Kino.to und nicht der dahinterliegenden Anbieter ist unter Umständen auch eine falsche Problematik im Recht nochmal aufgemacht worden. Ist es richtig, dass dadurch, dass dieses Ausweichverhalten prinzipiell bestehen kann bei Nutzern, welches ich persönlich sehr gut nachvollziehen kann, dass hier einfach nach Lösungen gesucht werden müssen, die mit dem heutigen Urheberrecht einfach nicht mehr übereinstimmen? Und das müssen dann die entsprechenden Betreiber feststellen, das müssen die Urheber feststellen, das müssen die Verwerter feststellen und das muss insbesondere natürlich auch die Justiz feststellen. Ich glaube nicht, dass die Sperrung etwas gebracht hat. Besser wäre es wahrscheinlich gewesen, um eben nicht erstmal diesen Aufruhr zu haben und das Ausweichverhalten von Nutzern, wenn man die Seite belassen hätte, wenn es entsprechende Strafanzeigen gegeben hätte, die verfolgt worden sind und dann aufgrund von Urteilen entsprechende Maßnahmen eingeleitet worden wären, um die Dateien, die man tatsächlich nicht anbieten darf, auch zu löschen. Das Interessante ist ja, dass das Internet, was das Anschauen von aktuellen Kinofilmen betrifft, eigentlich gar nicht so attraktiv ist. Also es sind ruckelnde Streams, die Qualität ist oft sehr schlecht. Man hat manchmal komische Werbeeinblendungen und nicht unbedingt die aktuellste Technik. Und im Grunde genommen gibt es nichts Einfacheres, als ins Kino zu gehen oder auf eine DVD zu warten.
Aber damit, also ich habe mit diesen schlechten Qualitäten und mit ein bisschen Werbung überhaupt kein Problem, wenn ich dafür 5 Euro sparen kann oder mehr.
Das ist zum Beispiel ein Punkt, den man da mal mit ansprechen müsste, warum die Kinopreise sich so entwickelt haben, wie sie sich entwickelt haben. Mhm. Ich glaube, dass das eine zentrale Rolle mitspielen wird, wenn man über Urheberrecht und Alternativen dazu, wie das im Moment funktioniert, sinniert.
Schon auch ein bisschen assi, wa? Man guckt sich da übelst viele Filme an und dann geht es auf einmal nicht mehr, weil man es sozusagen überreizt hat.
Ich weiß gar nicht, ob es eine Überreizung ist, weil hier wird dann ja der Einzelne für die Verfehlung einer Masse dann verantwortlich gemacht, was nicht unbedingt einem modernen Rechtsverständnis entspräche. Mhm. Ich glaube, es zeigt sich eher eins, dass tatsächlich verschiedene Parteien in dem Verfahren, also insbesondere Justiz, aber auch teilweise Journalisten, dass das Lebensgefühl junger Menschen im Internet nicht richtig verstehen. Auch die Mediennutzung, die sich einfach mal revolutioniert hat durch die Möglichkeiten, die das Internet bietet, dass sie das einfach nicht verstehen und sozusagen glauben, teilweise mit einer einfachen Maßnahme schnell, zum Beispiel in der Sperrung von Kino.to, das Problem im Ansatz gelöst zu haben.
Die Themen heute: Widerstandscamp in Frankreich, Akademie der bildenden Künste und der Nationalsozialismus, Saatgutmonopole, Streaming im Internet. Das war's auch schon wieder mit einer halben Stunde ZipFM. Am Mikrofon verabschiedet sich Jochen von Radio Unerhört Marburg. Danke fürs Zuhören, bis morgen zu einem neuen ZipFM.